Selten hat die Neueinführung eines Arzneimittels so ein großes Medienecho ausgelöst wie jüngst der Markteintritt von Lecanemab und jetzt die Zulassung von Donanemab. Doch was können wir von diesen Alzheimer-Therapien erwarten? Sind sie die Gamechanger oder vielleicht doch nur Hype? Sind sie vielleicht sogar eine Gefahr für die Versorgung? Sprechen wir drüber, und zwar heute. Und damit herzlich willkommen zu einer Live-Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und heute ist bei uns
Thomas Duning,
Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum Bremen Ost und Mitglied der Kommission Demenz und kognitive Neurologie in der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, der DGN. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Duning, moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Moin, Saal. Moin. Perfekt. Es ist Donnerstagmittag, es ist der 2. Oktober, wir sind an der MHH, Hörsaal H, gut gefüllt. 59. Kongress für Allgemeinmedizin, eigentlich ist jetzt Mittagspause, Sie sitzen alle hier, weil Sie sich über Alzheimer-Demenz schlau machen wollen, wir auch, und sind ganz dankbar, dass wir Thomas Duning dabei haben. Es geht um die AAA, nennt man sie schön, die Anti-Amyloid-Beta-Antikörper, konkret Lecanemab, Handelsname Leqembi, seit April in der EU zugelassen, seit Anfang September erhältlich auf dem Markt. Und dann haben wir jetzt ganz frisch in der EU dabei Donanemab, Handelsname Kisunla, die Packshots für die Anwesenden abgebildet. Das ist der Werbeblock beim DGAM-Kongress, seit 25. zugelassen. So, wir wollen heute ein bisschen nur über die Zulassungsdaten reden. Wir wollen vor allem sprechen über Case-Finding, über Logistik und über die große Frage, ist das ein großer Hype, der da draußen gemacht wird? Und wie gehen wir damit um und welche Herausforderungen bringt diese Antikörperpräparate? Was kommt da auf uns zu? Vielleicht, um mal von Ihnen beiden so eine Verortung abzuholen, mal eine ganz grundsätzliche Einschätzung, Thomas Duning. Wie blicken Sie auf diese beiden Antikörpertherapien? Sind Sie total enthusiastisch, hoffnungsfroh? Ist da vielleicht auch ein bisschen Skepsis dabei, wie das jetzt werden wird in der Versorgung? Wie blicken Sie da drauf?
Ich bin hoffnungsfroh, natürlich mit Skepsis gepaart, aber ich bin relativ hoffnungsfroh. Ich finde ja, dass der therapeutische Ansatz ein kluger Ansatz ist. Mhm. Also, dass man das, was böse erscheint, markiert, dann wird es vom eigenen Immunsystem abgeräumt und das funktioniert ganz gut. Das finde ich okay. Aber es ist sicher keine Heilung der Erkrankung, das glaube ich. Und ich glaube, es macht auch Probleme, weil wir diese Erkrankung früher diagnostizieren müssen. Mhm. Das, was wir sehen bei den leichten Demenzformen, ist, glaube ich, schon das Endstadium der Erkrankung. Das wird, glaube ich, bewusst, wenn man sich die Daten anschaut.
Okay, soweit. Martin Scherer?
Ich bin hin und her gerissen. Ich habe einerseits größtes Verständnis für den Hype, den es jetzt gibt. Mhm. Es gibt nicht viele Medikamente, die es sofort in die Tagesthemen schaffen. Mhm. Und dass der Hype so groß ist, das liegt natürlich auch an der Demenzangst. Und die Demenzangst wiederum, die ist gespeist aus der Angst vor der Selbstauflösung in vivo. Da haben viele Menschen mehr Angst davor als vor dem Tod an sich. Insofern ist das natürlich schon ein absoluter Hoffnungsschimmer, jetzt ein Medikament zu haben, das Krankheitsverlangsamung verspricht. Auf der anderen Seite, und vielleicht schwingt da Ihre Skepsis mit, Herr Duning, gibt es natürlich gesundheitsökonomische Erwägungen, Sicherheitsbedenken. 20-25% hatten Ereignisse in den Zulassungsstudien, kommen wir gleich noch drauf zu. Ein hoher Aufwand des Monitorings. Genau. Und dann natürlich die Anwendung in einer sehr, sehr frühen Phase. Also wie viele Menschen werden da überhaupt für dann elegibel sein? Das sind alles Fragen, die so einen kleinen Enthusiasmusbremser darstellen.
Gut, und dazwischen ist das Spannungsfeld des heutigen Gesprächs. Ich habe mir vor überlegt, wir machen eine kurze Vierteilung unseres Gesprächs. Ich würde kurz noch mal alle abholen, was die Zulassungsdaten sagen, dass wir alle noch mal denselben Stand haben. Dann können wir gucken, ob es schon neuere versorgungsnahe Daten gibt. Da sind Sie der Fachmann in der Runde. Und dann schauen wir mal, dass wir so dieses Spannungsfeld, das Sie beide gerade skizziert haben, Case-Finding insbesondere und Logistik, wie man sich da für die Versorgung was denken kann. Gucken wir kurz in die Clarity AD Study. Das ist die entscheidende Zulassungsstudie für Lecanemab. Wir reden immer von knapp 2000 Probanden, 1:1, randomisiert. Und hier ein wesentlicher klinischer Outcome ist der CDASB. Der nimmt nach 18 Monaten unter Lecanemab weniger ab, und zwar Differenz minus 0,45 auf einer 18-stufigen Skala. Das muss man dazu sagen. Und Martin Scherer hat es schon gesagt, unter Verum bei jedem vierten ein ARIA-Ereignis. Und wichtig hier, das sehen wir gleich noch, nicht signifikant für Frauen unter Clarity AD, nicht für Europäer und Asiaten und nicht bei den unter 65-Jährigen. Das wird sich wiederholen. Und immer Heterozygotie. Das ist wichtig. Die Leute waren hier im Mittel 71 Jahre. Die für Donanemab relevante Studie ist Trailblazer ALS2, auch wieder 1700 Leute. Hier gab es eine größere Differenz nach 18 Monaten, 0,7 Punkte. Auch hier wieder jeder Vierte mit einem Ereignis, mit einem Sicherheitsereignis. Und auch wieder nicht signifikant für unter 65-Jährige und die Leute so 73 Jahre mittel. Das habe ich jetzt mal rausgepickt. In den Arbeiten, die vielleicht manche von Ihnen kennen, gibt es viel mehr primäre Endpunkte. Das ist jetzt nur mal der CDASB. Vielleicht hier nochmal aus dem Supplement 3. Ich finde das immer witzig, dass man so wichtige Aussagen, Subgruppenanalysen im Supplement versteckt, wo ich aber schon mal sehe, na, Frauen funktioniert nicht und früh erkennen, schwierig. Ne? Also wir hatten jetzt natürlich auch in der ganzen Kongresssaison die internationalen neurologischen Kongresse, da waren das Riesenthemen. Herr Dunning, was wissen wir über diese Daten hinaus noch? Was sagt uns die Versorgung?
Aktuell ist es ja so, die Supplementdaten kann man nicht werten, weil die Gruppen zu klein sind. Und Deswegen werden wir natürlich auch Frauen behandeln. Das
ist unterpowered, ja.
Genau, das ist deutlich unterpowered, das kann man nicht nehmen. Ich finde schon, dass das einen Effekt hat, den man auch sieht. Mhm. Man muss dazu sagen, das sind Patienten gewesen, die keine alltagsrelevanten Einschränkungen haben. Also Minimental Status 25, 26, kaum Einschränkungen. Und in den Studien muss man oder misst man immer mit sehr groben kognitiven Werten. Der CDR-Sum-of-Box ist ein grober Parameter. Das ist leider so, weil die Zulassungsbehörden sich nicht auf neuere Parameter einlassen.
Was wären neuere?
Wir würden sozusagen den C-Rat nehmen in Europa oder Deutschland, der ist viel feiner. Kein Neuropsychologe würde mit dem CDR-Sum-of-Box beginnende Alzheimer-Erkrankte untersuchen. Mhm. Nur die Zulassungsbehörden haben die wahrscheinlich auch recht, haben große Skepsis, wenn die sagen, jetzt erfindet ihr ein paar neue Parameter, nur damit die Studien durchgehen. Ja. Und deswegen nimmt man immer die alten, sehr groben Parameter. Ja. Aber selbst in den groben Parametern gibt es doch eine Signifikanz der Ergebnisse. Und das finde ich markant. Und wenn man sich die Analysedaten anschaut, gerade die Symptome der Alzheimer-Krankheit, das ist die andrognestisches Defizit, also die Gedächtnisstörung, und auch die Quality of Life und die Belastung der Angehörigen ist deutlich besser in der Behandlungsgruppe. Deswegen bin ich relativ zuversichtlich, was dieses Medikament angeht. Und wir werden es auch applizieren. Nächste Woche haben wir 3 Patienten dafür einbestellt.
Ui, okay. Das heißt, so richtig Ihre Praxiserfahrung, die kommt dann später noch. Vielleicht noch ganz kurz da mal nachgehakt. Ich habe aus einer Pressemitteilung, muss ich sagen, von der Firma Eisai, das ist der Hersteller von Lecanemab, gibt es diese Kurve, das ist eine Verlängerungsstudie. Das ist eine Open-Label-Extension-Trial, wo quasi Patienten aus der Zulassungsstudie nach einer Behandlungsunterbrechung wieder in die Therapie gekommen sind. Und da sieht man, dass die Difference gleich bleibt. Ist das das, was Sie erwarten, oder haben Sie vielleicht die Hoffnung, dass da noch mehr kommt?
Nein, die Open-Label-Studie hat leider keine Placebo-Gruppe mehr, die gibt es nicht mehr und deswegen ist das ein geschätzter Wert. Ja. Aber ich finde schon, dass man sieht, dass die Daten nur die Kurve auseinanderläuft. Das heißt, man kann vermuten, dass das ein krankheitsmodifizierender Therapieansatz ist. Mhm. Wenn ich das sage, dann... Ich glaube, ich muss noch mal kurz erklären, was eine primär degenerative Krankheit ist, also eine neurologische Erkrankung. Das ist hier eine Erkrankung, bei der Neuronen oder Nervenzellen untergehen. Und das machen die bei dieser Erkrankung Dekaden vorher. Das heißt, was wir als leicht empfinden oder auch noch nicht alltagsrelevant kognitiv eingeschränkt, aber mit typischen Symptomen, ist eigentlich ein Endstadium. Mhm. Das muss man schon sagen. Und dann finde ich einen mutigen Therapieansatz, den wir da ja machen oder durchführen, finde ich, hat einen relativen Effekt. Und ich glaube, wenn ich auf die Multiple Sklerose zum Beispiel schaue, da hatten wir ja zu Beginn der, als ich hier ausgebildet worden bin in Hannover, da war das so, mit Erstdiagnose 11 Jahre später war der Durchschnitt, dass man im Rollstuhl saß. Mhm. Das ist vorbei. Mhm. Das gibt's nicht mehr. Mit gestiegenen Therapiekosten, weil wir sehr gute Präparate entwickelt haben. Und wenn ich rückblicke auf die Präparate, die waren deutlich teuer und deutlich risikoreicher. Mittlerweile ist es so, dass es eine Menge von Präparaten gibt, die eigentlich subkutan vom Hausarzt appliziert werden. Ja. Und ich glaube, dass das ein Beginn sein kann, auch bei dieser Form der Erkrankung. Ich glaube, wenn wir in das Alter kommen, wo wir die Erkrankung bekommen, dann gibt es so gut keine Applikationen in Verbindung mit Tabletten, die Krankheit relativ relevant abbremst. Zumindest ist das meine Hoffnung.
Jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu, Martin Scherer. Wir haben neulich über Aspirin bei diversen KHK-Indikationen gesprochen und am Ende ist Aspirin dann tot gewesen in dem Gespräch. Partiell tot und Clopidogrel lebte auf und vor Jahren war Clopidogrel eigentlich ganz fürchterlich. Die Hoffnung, die er hat, dass wir da jetzt einen Beginn einer klinischen Entwicklung auch von Erkenntnis haben, teilen Sie die?
Naja, ich will es mal versuchen, noch mal ein bisschen zu paraphrasieren. Normalerweise machen Sie
das. Ja,
ist das Ihr Job? Ich mache es mal ausnahmsweise und Sie korrigieren mich. Also wenn ich mal mit Studierenden über das Thema spreche, dann nutze ich immer so eine Autoanalogie und sage, das Amyloid ist sozusagen der Zündschlüssel im Schloss. Jahrzehnte fängt das an, sich anzulagern, bevor die ersten Symptome kommen. Und das Tau ist dann sozusagen der angelassene Motor oder auch der laufende Motor. Und dann gibt es die NFL. Das sind die Neurofilamenten-Leichtketten. Die sind dann schon auf der Bergabfahrt praktisch ja ausschlaggebend oder anzeigend für die Krankheitsprogression. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn man über Bluttests redet, dass das unterschiedliche Stadien sind. Amyloid ist der Zündschlüssel, Tau der laufende Motor und NFL dann schon die Bergabfahrt. Ja. Insofern ist das nochmal ganz relevant, wenn wir später über das Case-Finding sprechen.
Danke. Also blutbasierte Biomarker-Testung nehmen wir mit fürs Case-Finding und können wir jetzt schon eigentlich einen Cliffhanger auch machen, oder? Für einen Kongress.
Ja, genau. Horst hat leider kein Mikro, aber du musst mir jetzt über Gebärdensprache mich eventuell korrigieren. Ihr habt morgen um 10.30 Uhr, Horst-Christian Vollmer, habt ihr ein Symposium zur Diagnostik bei Demenz zusammen mit Herrn Thyrian vom DZNE, der auch hier ist im Auditorium. Vielleicht nochmal Horst-Christian Vollmer, jahrelang unser Demenzexperte, Mandatsträger, Autor in der Leitlinienkommission und Herr Thyrian vom DZNE.
Ja, hallo. Was soll ich sagen?
Hat er alles richtig gemacht?
Stimmt das mit dem 10.30 Uhr morgen?
Morgen um 10.30 Uhr geht es um die Früherkennung in der hausärztlichen Praxis und da streifen wir natürlich auch die Blutbiomarker-basierte Diagnostik als auch die übliche Case-Finding-Diagnostik.
Super. Wann strahlen wir diese Folge aus, damit die Zuhörerinnen
die geht heute Abend vom Gesellschaftsabend online.
Dann können die noch sich auf den Weg machen, die das hören und noch nicht auf den Kongress sind.
So ist es, genau. Ja. Also diese Episode zeichnen wir eigentlich nur für euch auf, damit wir noch Leute morgen ins Seminar reinholen. Vielen Dank dafür. Reden wir gleich drüber. Ich möchte gerne noch einen Schritt zurückgehen, außer Sie haben jetzt dringend eine Ergänzung zu machen. Ich möchte gerne noch mal über die MCID sprechen. Das wird immer wieder auch thematisiert bei der Frage, wie relevant ist diese Differenz, die wir da sehen. Minimal Clinically Important Difference. Da gibt es diverse Reviews, in denen findet man dann immer so diesen Hinweis, ja, -1 bis 3 Punkte irgendwie Veränderung. Das würden wir als Mindestmaß von klinischer Veränderung wahrnehmen. Ist das so? Würden Sie das so unterstreichen?
Nein, ich würde sagen, die Werte sind kicki, die wir da gemessen haben. Yeah. Ich hatte ja eben schon gesagt, bei Beginn demenzerkrankten Patienten würden wir diesen Test in der Realität gar nicht verwenden oder nehmen. Deswegen würde ich es nicht überbewerten. Ich glaube, das ist ein markanter Marker, den man sieht, wo man eine Differenz zwischen dem Placebo- und dem Nicht-Placebo-Arm sieht. Wenn man tiefer in die Studien geht, dann sieht man halt, dass vor allen Dingen die Gedächtnisleistungsstörung deutlich abgebremst wird und auch über 18 Monate oder in der Open-Access-Studie, dass die Patienten nach wie vor alleine leben und bleiben können. Mhm. Also das Therapieziel dadurch erreicht wird mit einer hohen Lebensqualität. Ich glaube, das sind für mich die Marker, die entscheidend sind. Wenn ich das noch sagen, wenn man zum Beispiel in die Onkologie schaut, die Alzheimer-Krankheit ist auch eine Krankheit, die den Tod bringt irgendwann. Ja. Selbst wenn man physisch noch lebt, dann ist man irgendwann abwesend. Und wenn man sich jetzt diese sehr, sehr teuren Antikörper anguckt, die wir in Onkologie verwenden, teilweise eine 500.000 Euro pro Jahr, dann ist das so, dass ein halbes Jahr oder auch 3 Monate manchmal regressionsfreies Überleben ausreichen, um diese Therapien zuzulassen. Und da finde ich, muss ich Werbung machen dafür, dass wir einen relativen Effekt sehen bei Frühbetroffenen mit einem recht günstigen Präparat, wie ich finde.
Also End-of-Life-Szenario haben wir da an der Stelle. Ich glaube, das Licht hat man jetzt zu unseren Gunsten ausgemacht. Damit.
Aber ich habe trotzdem gesehen, dass hier jemand den Kopf geschüttelt hat im Auditorium. Und Herr Nössler, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht so gut hören, wenn hier jemand den Kopf schüttelt.
Genau.
Sollten wir die Kopfschütteln
sollten wir dringend einbauen.
Bitte. Sollten wir die Person einmal zu Wort kommen lassen. Das ist nämlich Hanna Kadoskiewicz, die bei uns in Hamburg vor vielen Jahren die AgeCore, die Demenzkohorte, mit aufgebaut hat, die ein bedeutsames Paper vor vielen Jahren im BMJ veröffentlicht hat zu Cholesterin-Esterase-Hämmern und die, wie gesagt, eben den Kopf geschüttelt hat.
Ja, vielen Dank für das Wort. Also mir kommt die Diskussion heute tatsächlich vor wie die Diskussion vor 20 Jahren, als es um die Cholinesterase-Hämmer ging. Damals war es quasi auch, also wirklich fast ein Verbrechen, überhaupt gegen die Cholinesterase-Hämmer zu sein oder sie in Frage zu stellen. Und heute ist die Diskussion sehr ähnlich. Also man muss schon wirklich sich überlegen, was ist der klinisch relevante Unterschied jenseits aller statistischer Signifikanz. Und es gibt in den Studien ja nicht nur die primären Endpunkte, es gibt ja auch sekundäre Endpunkte, die untersucht wurden. Und auch in den sekundären Endpunkten sieht man keine großen Wirkungen. Also ich denke, es ist wichtig, jetzt nicht die Medikamente zu verdammen, aber sich doch sehr kritisch zu überlegen, wem könnten sie wirklich was bringen und die Nachteile der Medikamente auch sehr stark im Kopf zu behalten. Und zudem, wenn Sie sagen, es gibt da irgendwie sozusagen nicht genügend Untersuchungen, dann muss man jetzt sofort anfangen, wenn Sie Ihre 3 Patienten behandeln, schon sofort anfangen, klinisch sozusagen die zu begleiten und zu gucken, was verändert sich dann über die Zeit, also quasi so eine Begleitforschung machen in der Realität.
Das klingt einerseits nach einem Appell, andererseits auch nach einer Frage. Wenn ich es richtig sehe, ist es doch so, dass die EMA sehr starke Auflagen gemacht hat, unter anderem Registererhebung für die Behandelnden. Wären die 3, die Sie jetzt behandeln, tatsächlich auch in Register eingeschleust?
Das ist ja so, dass Sie nur behandeln dürfen, wenn Sie dieses Controlled Access Program vorher teilnehmen. Das heißt, wir müssen diese Patienten tatsächlich in dieses Register einschließen. Und das finde ich auch sinnvoll. Was die Kollegin sagt, ist sicher richtig. Also ich bin natürlich auch skeptisch. Ich weiß nicht, wohin das läuft. Also ich glaube, das werden wir in 5 Jahren wissen oder sehen. Ich habe Hoffnung und ich behandle. Aber man muss natürlich gucken, wie die Patienten unter der Therapie sind. Wir haben ja den großen Vorteil, wir Europäer sind ja immer etwas zurückhaltend oder langsamer geworden. Ja. Und die Amerikaner, die haben das seit 2,5 Jahren zugelassen. Die haben etwa 15.000 Patienten auf Therapie. Und die sammeln schon Daten. Und da sehen die Daten relativ gut aus, zumal was die Verträglichkeit der Medikation angeht. Da sind 19 Patienten verstorben unter dieser Therapie bei 15.000 Behandlungen. Das ist traurig, aber ich finde, das ist ein relativ gut verträgliches Präparat, wenn ich mir angucke, wie wir Neurologen mit anderen Erkrankungen behandeln.
19 zu 15.000 ist absolute Risiko. Ich möchte gerne einen Schritt mit Ihnen weitergehen, noch eine Dimension mit reinnehmen. Wenn wir am Ende auch über Effectiveness reden, reden wir auch über Cost-Effectiveness. Und dann gehört dieser Aspekt einfach mit dazu, dass Sie es alle noch mal sehen. Das sind Listenpreise. Da können wir das Mikro schon direkt hochgehen zu Herrn Vollmer. Wir haben Listenpreise in den USA. Ich habe die jetzt einfach mal genommen. Da reden wir von 26.000 US-Dollar pro Jahr für Lecanemab und gut 32.000 für Leqembi. Es gibt diverse Kostenberechnungen und Aufsätze, die man lesen kann, selbst systematische Übersichtsarbeiten. Medicare, des Centers for Medicare Services, die versichern gut 60 Millionen Menschen in den USA, die erwarten, das haben sie nur für ihre Population mal vorgerechnet, und das ist die Population, die davon profitiert, ab 65, die erwarten dieses Jahr zwischen 2 bis 5 Milliarden US-Dollar Kosten nur für Lecanemab. Das ist eine Schätzung, ne? Also muss man sehr vorsichtig mit sein. Und Martin Scherer, vielleicht dann ein Kommentar dazu. Wir reden jetzt erstmal das, was wir beim CDASB bei aller Vorsicht mit diesem Endpunkt sehen, über 6-monatige Progressverzögerung. Und dann diese Kosten.
Herr Nössler, Sie insinuieren es. Im Grunde genommen, legen Sie mir die Antwort in den Mund. Das stellt schon die Frage nach der gesundheitsökonomischen Verhältnismäßigkeit. Und das in einer Zeit, wo die Mittel der GKV knapper als knapp sind, wir große Löcher zu stopfen haben, da müssen wir natürlich genau gucken, wo wir unser Geld hinpacken, jenseits aller praktischen Erwägungen und logistischen Erwägungen des aufwendigen Monitorings mit den 5 MRTs. Ja. Also und über Case Finding haben wir noch gar nicht gesprochen.
Kommt gleich. Ja. Genau. Jetzt geben wir kurz zu Horst Vollmer, einer der Mitautoren der S3-Leitlinie Demenzen.
Ja, vielen Dank. Es gibt Schätzungen vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, dass das Medikament ungefähr für 20.000 Menschen in Deutschland in Frage kommt und die angeblich auch bereit sind, das mit sich machen zu lassen. Mhm. Und die Therapiekosten liegen ja bei uns bei ungefähr 24.000 Euro pro Patient pro Jahr. Ja. Das heißt, wir kommen laut Adam Riese dann auf 480 Millionen Euro.
Also nur für das Arzneimittel?
Nur für das Arzneimittel, für also fast eine halbe Milliarde Euro. Da frage ich mich natürlich, ob wir die nicht sinnvoll im Gesundheitswesen anbringen oder ausgeben können, wenn auf der anderen Seite darüber diskutiert wird, ob man eben halt den Pflegegrad wegfallen lässt. Also den Pflegegrad
1. Das ist gerade die momentane Diskussion, ja. Pflegegrad 1. Danke. Das ist ein guter Punkt, den möchte ich gerne noch ergänzen und an Thomas Dunning geben. Es gibt dazu auch noch, zusätzlich gibt es eine Arbeit von der EADC, das ist die European Alzheimer Disease Consortium. Die haben das auch mal durchgerechnet für die 27 EU-Staaten und haben natürlich Lower Bound, Upper Bound und die kommen dann so auf mal schlappe 133 Milliarden im Jahr für alle 27 EU-Staaten. Das ist die Hälfte der Arzneimittelspendings, die wir in der EU heute haben. Das sind natürlich sehr dramatische Rechnungen. Das ist schon unangenehm, oder?
Ja, sicher. Das sind dramatische Zahlen und ich gebe Ihnen recht, das ist sehr, sehr viel Geld. Jetzt gucke ich nochmal, wir haben eins der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, das muss man schon sagen. Und jetzt haben wir ja ein zugelassenes Medikament, wovon wahrscheinlich einige wenige Patienten profitieren könnten. Das sind 1-6% der Alzheimer-Patienten, das muss man klar sagen, das sind wenige. Die haben wahrscheinlich einen Profit davon. Und dafür finde ich den Antikörper noch relativ günstig. Also in einem Land mit einer sehr teuren Gesundheitssystem, bieten wir denen das an oder nicht? Und ich bin dafür, dass wir es täten oder tun. Ich weiß aber, dass wir aktuell am Limit sind, was die Finanzen angeht. Ich glaube aber auch, dass man da noch mal gucken muss, was verschlingt die Finanzen? Ist das wirklich nötig, dieses Präparat dem Patienten nicht zu geben oder zurückzuhalten? Oder gibt es nicht die Möglichkeit, das Finanzsystem so zu reformieren, dass wir sowas machen könnten bei dem geringen Anteil der Alzheimer-Patienten? Ich gucke zum Beispiel, wenn ich in die Onkologie schaue, wenn ich mir da noch mal angucke, wie der Benefit ist und wie die Therapiekosten sind. Die Palliativmedizin finde ich auch sehr, sehr teuer. Und das ist schwierig, gegen die Palliativmedizin zu sprechen. Da laufen sie immer, sie werden immer in der Manege rumgeführt. Das ist ein ethisches Problem, genau, sehe ich auch so. Und ich finde aber auch die Geriatrie, hier ist ja Kraus, das ist so, dass die Geriatrie so gut refinanziert ist, dass recht gesunde, ältere Leute ins Krankenhaus kommen und da refinanziert behandelt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob man es umverteilen muss. Und ich hatte eben schon gesagt, es gibt 52 Krankenkassen in Deutschland, die im Prinzip alle den administrativ gleichen Aufwand haben, ob man das nicht vereinfachen könnte.
Also man könnte da eine gute Milliarde sparen, wenn man alle Krankenkassen auf eine reduzierte, dann müssen wir aber auch 15.000 Leute vor die Tür setzen. Und das gehört dazu. Ich habe vielleicht noch einen anderen Aspekt, ohne dass wir in die Onkologie gehen sollten. Es gibt durchaus Analysen auch von Busse, aber auch von Kreiner, zwei völlig andere Welten eigentlich, die sagen, für die Euros, die wir in der Onkologie ausgeben, stehen wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bei Gesamtmortalität echt beschissen da. Ich benutze jetzt mal das Wort. Ich möchte gern, damit wir ins Case-Finding kommen, weil die Zeit rennt, vielleicht Thomas Dunning, Sie bitten, dass Sie uns alle noch mal kurz abholen. Was ist die Indikationsstellung nach Zulassung? Also welche Leute kommen überhaupt dafür in Frage? Und das vielleicht kombiniert mit einer Antwort auf Horst Vollmer mit den 20.000. Glauben Sie auch, dass es 20.000 pro Jahr sein könnten in Deutschland oder vielleicht sogar weniger?
Nein, ich glaube eher, dass es etwas mehr werden, aber es liegt so um die 22.000. Mhm. Das ist, glaube ich, realistisch.
Ja.
Die Zulassung ist sehr rigide und sehr streng. Das heißt, Sie brauchen leicht erkrankte Patienten. Das muss keine Demenz sein, also nicht alltagsrelevant eingeschränkt, sondern auch die Vorform.
MCI.
Genau, MCI. Und Sie brauchen eine genetische Diagnostik. Die ApoE4-Homozygotie haben viel häufiger Nebenwirkungen. Das macht man nicht. Sie brauchen im MRT gar keine Mikroblutung oder andere Veränderungen, die auffällig sind. Und Sie brauchen natürlich den Biomarkernachweis für diese Alzheimer'sche Erkrankung. Und das heißt in Deutschland in der Regel eine Liquordiagnostik.
Ja.
Alles, wenn Sie das alles erfüllt haben, erst dann eignen Sie sich für die Therapie. Mhm. Und dann muss es Ihnen auch gelingen, die MRT-Termine schon vor Therapie abzumachen. Sonst ist es nicht erlaubt, diese Therapie zu geben. Das ist administrativ aufwendig,
ja.
Und auch für die sektorisierte Krankenhausmedizin in Deutschland schwierig.
Ja.
Das kriegen Sie nur hin, wenn Sie ein gutes niedergelassenes Netzwerk haben als Zentrum. Und ich glaube, dass zu Anfang in Deutschland viel, viel weniger Patienten zur Therapie kommen, weil es halt so aufwendig ist, mhm. weil es sektorübergreifend stattfindet. Ich glaube, im Verlauf der nächsten Jahre kommen wir vielleicht auf 20.000.
Okay. Wir reden das vielleicht noch als Ergänzung. Gibt aktuell einen roten Handbrief zu Lecanemab. Reden wir jetzt über 4, 5 MRT-Untersuchungen, also vor Beginn. Dann ist jetzt neu hinzugekommen vor der dritten Infusion. Und 5., 7. und 14. Infusion. Jetzt ist der Ball bei Ihnen im Feld. Mhm. Er hat im Prinzip schon gefordert, ohne Niedergelassene wird es nicht gehen, die Leute zu finden. Herr Scherer, Sie haben jetzt sofort wahrscheinlich ein SOP fertig für uns, oder?
Sind wir schon beim Case-Finding?
Wir sind jetzt beim Case-Finding.
Also ich denke, dass das hausärztliche Arbeiten so sein wird, die nächsten Jahre, wie es auch bislang war, dass erst das Thema der Demenz dadurch aufpoppt, dass in irgendeiner Art und Weise das entweder von Angehörigen oder von Patientinnen und Patienten thematisiert wird. Also wir werden hier kein Demenz-Screening haben in der hausärztlichen Praxis, sondern es wird in der ersten Stufe erstmal thematisiert werden.
Opportunistisch, klassisch.
In der zweiten Stufe könnte ich mir vorstellen, dass man dann sich den Patienten näher anschaut und dann auf die Risikofaktoren schaut. Das können beeinflussbare, nicht beeinflussbare sein. Da spielen chronische Erkrankungen eine Rolle, kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes, Depression, Bildung spielt eine Rolle. Und dann in einer dritten Stufe könnte man auf Bluttests schauen, die so jetzt in der Versorgung noch nicht implementiert sind. Aber das könnte eine Option sein. Ja, und dann in einer vierten Stufe, wenn der Bluttest dann auch in die entsprechende Richtung weist, dass man dann sagt, okay, diese Patientinnen und Patienten kommen in einer vierten Stufe jetzt in eine spezialfachärztliche Diagnostik. Das ist hier nicht konzentriert in der DGAM oder sonst irgendwo, aber das könnte ein Weg sein. Können wir hier auch diskutieren.
Wir nicken deutlich als Zustimmung.
Finde ich exzellent. Also ja. Wenn man das so macht, wenn Herr Scherer das so anbietet und macht, finde ich das super.
Ja.
Ich finde ja die Filterfunktion der Hausärzte total wichtig. Das ist ein Punkt, wie es klappen könnte. Mhm. Ich würde, glaube ich, noch die digitalen Tools dazu nehmen. Es gibt ja Apps mittlerweile, die relativ gut selektieren oder screenen können. Wenn man die noch mit dazu nimmt, dann hat man eine gute Filterfunktion. Ich finde aber auch, dass die Hausärzte recht haben, wenn die sagen, so jetzt wollen wir mal zu eurem Zentrum, ich denke, hier ist einer, der könnte in Frage kommen, da muss man halt ein halbes Jahr oder ein Jahr auf einen Termin warten. Und sowas geht natürlich nicht. Ich finde, da muss es auch so eine Art Fast-Track geben, genau, dass die Zentren wissen, so die schicken uns die sind sehr gut gefiltert und dann nehmen wir die auch zügig zu uns, damit wir das hinbekommen. So machen wir das in Bremen. Also mhm. wir bieten das so an. Wir haben ein Netzwerk von niedergelassenen Fachärzten, aber auch Hausärzten, die dann relativ gut und selektiert uns die Patienten schicken und die kriegen sehr früh einen Termin dann bei uns auf der Tageslinie zur weiteren Diagnostik.
Okay.
Ich glaube, nur so kann das klappen.
Ich denke, dass wir mit der Zulassung einfach unter Zugzwang gesetzt worden sind, genau sowas zu finden. Aber es werden ja auch schon die Probleme aufgeworfen, die wir auf diesem Prozess haben. Das heißt, es ist ein großer Zeitaufwand für Aufklärung da, der irgendwo geleistet wird auf dem Weg. Es muss klare Risikokommunikation geben. Wir reden von Wahrscheinlichkeiten und wir reden auch davon, dass wir Menschen ausschließen müssen, die die Alzheimer-Krankheit, die Alzheimer-Pathologie haben, aber entsprechende ApoE4-Status nicht erfüllen. Das heißt, da ist plötzlich eine Gruppe im Versorgungssystem, die vorher nicht da war.
Du musst oder negative Geschichten erzählen. Du kriegst das nicht, weil es nicht passt.
Genau.
Tut mir leid.
Genau, du kriegst es nicht oder dein Demenzgrad ist schon weit. Also es gibt viele Gründe, es nicht zu geben. Und da müssen wir darauf reagieren können. Das muss klar gemacht werden, da muss qualifiziert werden. Da muss halt entsprechendes, es sind ja dann Menschen mit einer Alzheimer-Pathologie, da muss halt die Versorgung gebahnt werden für diese Patienten. Mhm. Und das ist noch nicht da. Mhm. In der S3-Leitlinie steht, bei der Diagnostik wird empfohlen, ein Case-Management zu machen. Haben wir nicht. Mhm. Das heißt, da ist noch sehr viel, was drumherum gedacht werden muss, selbst wenn wir einen gut implementierten Case-Finding-Prozess hätten in enger Zusammenarbeit zwischen der Spezialambulanz und den hausärztlichen Praxen. Das heißt, da ist jetzt die Musik in der Versorgung, die halt irgendwie geklärt werden muss. Und
wer die Stimme nicht wiedererkannt hat, das war Herr Thyrian vom BZNE für die Zuhörerinnen.
Es sitzen ja, da haben wir gleich nochmal Hanna Kartuschkiewicz als Wortmeldung, aber es sitzen ja hier eine Menge Leitlinienautoren vorne und hier versammelt. Wie ist denn im Moment so der Arbeitsstand hinsichtlich einer neuen Version, Aktualisierung der Leitlinie? Ab wann darf man denn rechnen, dass so ein diagnostischer Pfad sich da drin finden könnte? Herr Dunning.
Der diagnostische Pfad ist ja unabhängig von der Leitlinie. Also es gibt ja diese Appropriate Use Recommendations in den Staaten und die werden jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und den psychiatrischen Kollegen publiziert, veröffentlicht. Jörg Schulte ist in der Hand. Ich denke, in den nächsten 2 bis 3 Wochen wird das draußen sein.
Okay.
Die Leitlinie muss sich anpassen. Ich glaube, was die Frühdiagnostik nochmal angeht und auch die Therapieoptionen. Und das wird Anfang des nächsten Jahres passieren. Und darf ich noch mal was zu dem Kollegen sagen? Ich bin jetzt etwas frech, aber ich würde sagen, wenn Sie jetzt die Genetik machen und da sind Homozygote dabei, wir haben ja vorher keine Genetik gemacht, die waren ja vorher auch da. Und das ist ja ehrlich gesagt der eigentlich handelsübliche Job, das zu sagen, so, es gibt Alternativtherapien, aber die neue kommt für Sie nicht in Frage. Aber das gilt ja auch für einige Tumorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist ja eigentlich Job. Also das mache ich ja auch jeden Tag, dass ich sage, für die Therapie kommen Sie nicht in Frage. Oder? Ich wollte aber nicht.
Ganz kurze Antwort dazu.
Herr Thyrian wieder.
Natürlich haben Sie recht, dass Sie da sind. Aber wie gesagt, fragen Sie die Kollegen, die in der Praxis sind, wie sie damit umgehen aktuell, ob diese Menschen da sind und wie sie damit umgehen, was sie denen an Angebot machen können aktuell. Da bin ich überfragt. Ich weiß nur, dass eine große Unsicherheit
Vielleicht ist. Vielleicht will Hanna Kartuschkiewicz direkt replizieren.
Ich hab so eine etwas ähnliche Frage. Und zwar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kommen für die Therapie Patienten in Frage, die noch gar keine etablierte Demenzdiagnose haben, klinisch. Also sie haben keine Beeinträchtigung in den Alltagsaktivitäten. Das heißt sozusagen, im alten Sprachgebrauch wären das die Patienten mit mild cognitive impairment. Aber sie haben quasi in der Liquor-Diagnostik einen Hinweis darauf, dass sich eine Alzheimer-Erkrankung entwickeln könnte. Wie sicher ist das denn, dass die eine Alzheimer-Erkrankung wirklich entwickeln? Also weil aus sozusagen früheren Studien zu MCI wissen wir ja auch, dass ein Teil der Patienten stabil geblieben ist oder sich sogar verbessert hat.
Ja.
Das heißt, wir wollen natürlich nicht Patienten eine Therapie zukommen lassen, die vielleicht niemals das Problem der Demenz entwickelt hätten.
Das ist ein super Punkt, den Sie ansprechen. Das ist sicher richtig. Die MCI ist ja.
Darf ich vielleicht dazwischen grätschen?
Ich brauche den Namen dazu,
bitte. David Klemperer aus Berlin und entspricht der Frage, die ich stellen wollte. Die Therapie richtet sich ja an Personen, die keine Behinderung haben und am liebsten würden sie noch früher eingreifen. Was wissen wir denn darüber, ob überhaupt und wenn ja, in welchem Zeitraum diese Menschen, ich sag mal, alltagsstörende Symptome, Behinderung entwickeln würden? In welchem Zeitraum?
Bei den Biomarkern stehen wir relativ gut da. Da wissen wir viel darüber. Und die sind viel besser als bei der Multiple Sklerose. Wir haben wirklich exzellente Biomarker mit dem Amyloid, mit dem Tau-Protein. Wenn Sie jetzt eine leichte kognitive Beeinträchtigung haben, das heißt, Sie haben messbare Defizite, die noch nicht zu alltagsrelevanten Einschränkungen führen. Also für uns das Frühsymptom der Erkrankung. Und Sie haben die Biomarker auffällig, dann ist die Wahrscheinlichkeit nach 5 Jahren, die Alzheimer-Demenz zu haben, wo Sie Hilfe Dritter benötigen, bei 90% und höher. Das ist schon ein guter Biomarker. Also der Biomarker trennt Land von Wasser. Das gilt also zumindest für die MCI. Die MCI ist ja erfunden worden als Vorstufe ohne ätiologische Zuordnung. Und wenn wir eine ätiologische Zuordnung vornehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch.
Also steht und fällt ein möglicher Erfolg dieser Therapien mit der Biomarker-Testung.
Ja.
Ich würde gerne angesichts der Zeit das letzte Mal noch dem Auditorium die Möglichkeit geben. Ansonsten müssten wir zum Ende kommen. Und ich möchte gerne noch zwei Aspekte, weil ich glaube, dann nehmen wir noch eben einmal hier links, Lina, dann nehmen wir das noch mit.
Ich habe noch eine Frage zur Schnittstelle zwischen Hausarztpraxis, also Olaf Krause, ich bin Internist und Geriater, zwischen Hausarztpraxis und den Spezialambulanzen. Also Herr Professor Dunning hat das ja gesagt, in Bremen scheint es sehr gut zu funktionieren. Mir fehlt die Vorstellungskraft, wo die Patienten hingeschickt werden sollen. Also wenn ich das höre aus den Kliniken in der Neurologie, da machen die Oberärzte Vordergrunddienste, die können alle nicht mehr. Mhm. Niedergelassene Neurologen, also meine Mutter lebt im Kreis Diepholz, falls ihn jemand kennt in Niedersachsen, da finden sie niemals einen Neurologentermin.
Ja.
Und also für mich sind die niedergelassenen Neurologen raus. Das heißt, es sind nur Spezialambulanzen. Wo konkret sollen die Patienten hingeschickt werden? Das wäre nochmal eine kurze Frage an Herrn Professor Dunning.
Ja, das ist Olaf Krause, mit dem habe ich hier studiert vor 25 Jahren. Genau, der ist hier der Geriater. Olaf, ich kann dir sagen, das ist richtig, was du sagst. Und ich glaube auch, wenn du in einer strukturschwachen Region wohnst, also irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern oder ich komme ja aus Bremen, für uns ist Niedersachsen ja Outback. Das ist schon so, wenn Sie da wohnen oder leben, dann ist das schwierig. Ich würde mich immer an die applizierenden Zentren wenden, weil die applizierenden Zentren aktuell wach geworden sind. Das sind ja etwa zwischen 20 und 30 in Deutschland und an die würde ich mich wenden und sagen, ich möchte gerne ein Netzwerk mit Ihnen schaffen und produzieren und nehmen auch an Fortbildungsveranstaltungen sein. Wir machen das gemeinsam und schicken Ihnen dann gezielt untersuchte Patienten, die sehr wahrscheinlich in Frage kommen. Da sind die Netzwerke offen. Das ist meine Erfahrung. Man muss sich aber eins suchen, was dann natürlich willig ist dazu. Ich bin mir sicher, in Hannover ist das möglich.
Ja. Martin Scherer?
Zwei Dinge. Wir haben gar nicht gesagt, wo wir die ganzen Quellen hinpacken, Herr Nössler.
Doch, am Anfang.
Wohin?
Ach, natürlich, für alle, die uns zuhören. In die Shownotes.
Das sehen Sie. Und das andere, wir haben doch so eine schöne portugiesische Studie.
Ja, genau. Wir müssen
Zeittoxizität.
Wir wirklich zum Ende kommen. Aber ja. ich wollte noch mal kurz paraphrasieren, weil dafür bin ich da. Ja? Das ist die einzige Kompetenz, die ich hier in den Podcast reinbringe. Habe ich das also richtig verstanden? Wir werden um Zentren und um Netzwerkbildung nicht herumkommen.
Nein.
Und es wird eine wichtige Aufgabe sein, diese Netzwerke offen zu halten, dass ich also mit meiner landärztlichen Praxis da mich anknödeln kann.
Ich muss dazu sagen, wir haben das in Bremen probiert. Zuerst einmal, dass die Präparate noch nicht zugelassen waren, die hausärztlichen Kollegen einzuladen und zu sagen, wir bieten hier was an, wir haben eine tagesklinische, wir können die Diagnostik machen, fast weg, keiner ist gekommen.
Okay, dann ist das hier die Einladung.
So, genau. Und wir haben das jetzt aber so gemacht, dass jetzt merkt man halt, Mensch, jetzt kommen Therapien auf den Markt und meine Patienten befragen mich danach. Ja. Und wir haben das jetzt nochmal gemacht und gestern war die letzte Veranstaltung mit Radiologen, mit den neurologischen Kollegen und die war sehr gut besucht. Und ich kann das nur den Zentren empfehlen, aber zumindest die Zentren, die in der DGN das abbilden und applizieren, die bieten das eigentlich auch an. Also die Kollegen in München, Aachen, Berlin, Köln.
Dann ist das quasi jetzt hier nochmal die Einladung, formal, darf man glaube ich auch weitertragen dann.
Ja.
Ich möchte gern, wir haben noch eine Minute. Ich möchte gern von Ihnen am Ende als Take-Home-Message noch einen kurzen Ausblick, wohin die Reise geht. Ich denke an SC-Formulierung zum Beispiel. Und von Martin Scherer vielleicht eine interessante Arbeit, die wir gefunden haben aus Portugal. Eine ganz kleine Arbeit mit 24 Probanden, die eine MCI hatten oder milde Demenz, die befragt wurden, was ihnen wichtig ist. Und dann haben die einfach mal ausgerechnet so die Fahrtzeiten zum Zentrum für Infusionstherapie, für MRT-Kontrollen. Und die haben errechnet, dass in diesem portugiesischen kleinen Setup, das ist nicht generalisierbar, die Studie hat einen prototypischen Charakter, dass sie 104 Stunden für die Therapie errechnet haben. Das scheint uns sehr plausibel. Das sind 3 Arbeitswochen, die du investieren musst. Vielleicht mal Richtung Versorgungsforschung gefragt, wäre es vielleicht mal hilfreich, sowas für eine Modellregion in Deutschland zu ermitteln, dass wir auch wissen, was investieren wir da? Stichwort Aufklärung, Shared Decision Making.
Das, Das ist natürlich ein Aspekt, der mit ins Shared Decision Making eingehen muss. Denn es ist ja, das ganze Leben ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir wollen alle länger leben, wir wollen alle länger unabhängig sein. Und wenn ich jetzt die Perspektive habe, durch ein Medikament einen Autonomieerhalt von 6 bis 8 Monaten zu erhalten oder zu gewinnen, und dafür aber pro Jahr 13 Tage investieren muss, dann ist das etwas, was wir in der Konsultation, in der partizipativen Entscheidungsfindung mit diskutieren müssen.
Thomas, du nicht.
Sehe ich genauso. Also das ist ja so, wir haben ja auch Patienten aus Cuxhaven oder Norden und die müssen da alle 2 Wochen herfahren und das besprechen wir schon intensiv mit denen. Und ich kann total verstehen, dass sie sagen, nee, ist mir zu aufwendig. Ja. Aber man muss es zumindest anbieten können. Das finde ich schon. Die Entscheidung liegt an meinem Patienten. Ich finde aber auch nochmal, dass man sagt, man hält jetzt die Krankheit um 6 Monate auf. Das ist kein valider Wert. Das muss ich nochmal sagen. Selbst unter Ticholin-Esterase-Hemmern ist der Verlauf der Erkrankung interindividuell sehr unterschiedlich. Auch mit den Ticholin-Esterase-Hemmern habe ich relativ gute Erfolge auch über Jahre erzielt. Das ist interindividuell sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist kein Wert, dass man sagen kann, ein halbes Jahr und mehr kriege ich nicht hin.
Ja, das ist natürlich so eine, dafür bin ich ja Journalist, dass ich die Dinge falsch wiedergeben darf und zuspitzen darf.
Das ist ein statistischer Wert, der wahrscheinlich richtig ist, aber das kann man ableiten.
Genau, es ist ein Mittelwert. Aber vielleicht ein letztes, weil da müssen wir tatsächlich zum Ende kommen. In den USA ist die erste subkutane Formulierung von Lecanemab zugelassen. Was erhoffen und erwarten Sie sich von denen?
Das ist ja so, die Trontinemab-Studie läuft ja auch, das ist das nächste subkutane Applikation, in Staaten zugelassen als Autoinjektor. Das heißt, die Patienten machen das dann selbst jede Woche. In die
Pen, ja.
Genau, und das wird kommen. Ich glaube, wenn man in die Zukunft schaut, dann ist diese Therapieoption der Antikörper nicht mehr umdrehbar. Ich glaube, jetzt wird das so, dass die Therapie etabliert wird. Wir gewinnen Erkenntnisse und das wird so wie bei der Multiple Sklerose zukünftig beim Haus- oder Facharzt subkutan appliziert. Und ich glaube auch noch, es kommt eine orale Therapie dazu mit einem anderen Wirkansatz. Das wird, glaube ich, die Zukunft dieser Therapie sein. Die Schwierigkeit dabei ist, dass wir die früh betroffenen Patienten erkennen müssen. Die sind schwer zu filtern. Also ist das jetzt echt oder ist das Depression oder ist das die beginnende Alzheimer'sche Erkrankung? Das ist eine Riesenaufgabe, die ist noch nicht gut refinanziert und das ist die Aufgabe der Hausärzte, das gebe ich zu. Da kann ich aber auch sagen, es ist zumindest angestoßen worden von der DGN und auch von der Netzwerkgedächtnisambulanzen, dass es so eine Art ASV gibt für diese frühe Demenzdiagnostik, damit solche Sachen dann auch refinanziert werden.
Boah, ASV, das ist die nächste Diskussion, die wir führen könnten. Lebt die ASV noch oder ist sie schon tot? Ich habe aber den Eindruck, wenn ich kurz versuchen darf, ein Gefühl wiederzugeben von dem Gespräch, auch mit Ihnen. Vielen lieben Dank. Es gibt eine gewisse Einigkeit. Es gibt diesen typischen wissenschaftlichen Streit, der hier jetzt gut, auch wie ich finde, abgebildet wurde. Aber eine gewisse Einigkeit, es ist gut, dass es das gibt, aber es darf uns nicht überfordern. Und dafür müssen wir jetzt kluge Daten erstmal generieren und daraus dann kluge SOPs entwickeln. Alle nicken. So, und ich höre bei Ihnen keinen Widerspruch. Dann sind wir an dem Punkt, dass Martin Scherer es mit einem Cliffhanger versuchen darf.
Wir bleiben dran im Evidenz-Update-Podcast und bleiben Sie bitte auch dran, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, die hier vor Ort sind, die können mit dem Thema weitermachen. Wir haben heute um 17 Uhr hier im Hörsaal H das Praxisseminar Menschen mit Behinderung, Demenz und psychische Erkrankung. Es ist ein Dreiklang. Genau. Und dann morgen, wie wir schon gesagt haben, 10.15 Uhr oder 10.30 Uhr.
10.15
Uhr. 10.15 Uhr. Im Hörsaal N, das Symposium zur Früherkennung von Demenz in der hausärztlichen Praxis.
Martin Scherer, vielen Dank. Thomas Dunning, vielen Dank. Ihnen allen, vielen Dank.
Danke. Dankeschön auch.
Danke. 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 Danke.